BR Heimat lesen.
Von einem Preußen verschleppt. In München war Oktoberfest. Aus allen Richtungen brachten große Omnibusse und Sonderzüge Festgäste in die Hauptstadt. Auch der Forstaufseher Nepomuk Moosbichl aus Hartering an der Donau beteiligte sich eines Tages an einer solchen Sonderfahrt, um die Wiesen zu besuchen. Mittags kam der Omnibus in München an und wurde auf einem Parkplatz an der Theresienwiese abgestellt. Bevor sich die Fahrteilnehmer in den Festestrubel stürzten, wurden sie von dem Fahrer des Wagens nochmal dringend ermahnt, sich um 23 Uhr wieder am Omnibus einzufinden, weil er punkt 11:30 die Rückfahrt antreten werde. Nachdem die braven Harteringer die pünktliche Rückkehr hoch und heilig versprochen hatten, mischten sie sich in das Menschengewurl, bestaunten die vielen Buden und die großen Bierzelte und waren ängstlich darauf bedacht, beisammen zu bleiben. Nachdem sie einen Rundgang durch die Budenstraßen gemacht hatten, drängten die Männer darauf, dass man nun endlich in ein Bierzelt gehe, um zunächst einmal den größten Durst zu lindern. Die Frauen hatten nichts dagegen einzuwenden, denn sie hatten immer ein wenig Angst, in dem ungeheuren Menschenstrom von ihren Dorfgenossen abgetrieben zu werden. Wie sollten sie in diesem Menschenmeer ihre Leute dann wiederfinden? In dem riesigen Zelt einer bekannten Münchner Brauerei fanden sie, weil es noch ziemlich früh am Tage war, einige unbesetzte Tische, an denen sie sich niederließen. Bald standen die schäumenden Mastkrüge vor ihnen und die Frauen begannen die Brotzeiten auszubackeln, die sie fürsorglich von daheim mitgebracht hatten. Es hob ein fröhliches Schmausen und Trinken an und bald waren sie eingefangen in die allgemeine Grirbigkeit, die dieses große bayerische Volksfest ausstrahlt und der sich niemand entziehen kann. Die Kapelle spielte alte bayerische Lieder und Märsche, Landler und Potpourris, und die Musiker hätten die Gäste gar nicht so oft zum Trinken zu animieren brauchen mit der Aufforderung »Eins, zwei, gsuffer«, denn die wackeren Harteringer Männer hoben auch ohne gutes Zureden in Maßkrug mit lobenswertem Eifer. Ihr einstimmiges Urteil war, dass dieses Wiesenbier ein ganz vorzügliches Trankerl sei, das in den Schlund obelaft wie Öl. Moosbichler meinte, das ist schon ganz was anderes wie unserem Wirt sein Schäsenlack, dem wo er 8 Tage lang aus einem Fassl ausschinkt. Der Forstaufseher war den anderen Männern gegenüber im Vorteil, denn seine Frau war nicht dabei. Während die übrigen Harteringer Zecher von ihren besseren Hälften dauernd ermahnt wurden, sauf doch nicht so viel, hatte Moosbichler keine derartige Bremse und nützte das weidlich aus. Als nach einigen Stunden das Zelt allmählich druckvoll wurde und viele Leute gar keinen Platz mehr bekamen, waren die guten Harteringer schon in sehr guter Stimmung. Die Unterhaltung wurde immer lauter, das Lachen dröhnender und die Köpfe heißer und röter. Einer der fröhlichsten war Moosbichler. Sein Lachen übertönte sogar die Musik, von der nicht einmal ein Schwerhöriger behaupten konnte, dass sie Piano spielte. Durch seine Lustigkeit und durch seine imposante Gestalt lenkte der Muckel die Aufmerksamkeit einer angeheiterten Gesellschaft am Nebentisch auf sich und seine Zechgenossen. Animiert sahen die Leute zum Harteringer Tisch hinüber, und nun hob einer der Männer seinen Maßkrug und prostete Moosbichler zu. Lachend tat der Forstaufseher dem Fremden Bescheid. Damit waren die diplomatischen Beziehungen zum Nachbartisch angeknüpft. Einer der Fremden rief herüber, »Was seid ihr für Landsleute? Seid ihr echte Bayern?« Diese Frage hatte der gute Muckel nun wirklich nicht erwartet und er hielt sie für saudumm. Ganz entrüstet fragte er zurück, »Glaubst du vielleicht, wir sind Neger oder Preißen?« Schallendes Gelächter bei den Fremden. »Die Preußen mögt ihr wohl gar nicht, was?« wurde vom Nachbartisch gefragt. »Na, ne besonders«, gab Moosbichler ehrlich zu. Dann fragte er, »Und wo kommt's nachher ihr her, wenn man fragen darf, Herr Nachbar?« »Wir sind von Berlin und Umgebung, also waschechte Preußen«, war der Bescheid. »Blurzer«, sagte der Muckel verblüfft, »Preißen seid ihr? Ha, das gibt's ja gar nicht. Ihr werdet von Berlin bis Minger runterfahren, zwecks am Oktoberfest. Das glaubt doch der stärkste Monat. Ihr wollt's mir doch bloß der Blecker. Wegen dem Oktoberfest allein sind wir natürlich nicht gekommen. Wir sind auf Urlaub und fahren morgen weiter ins Gebirge«, erwiderte der Sprecher der Preußen. Die völkerverbindende Atmosphäre des Oktoberfestes bewirkte, dass nach kurzer Zeit die beiden Tischgesellschaften verbrüdert waren. Bayern und Preußen saßen in bunter Reihe, lachten, machten Witze und soffen einträchtig. Der lustigste der Preußen, ein schlanker, braungebrannter Herr, setzte sich neben Moosbichler, weil er den Forstaufseher vom Nebentisch aus schon lange beobachtet hatte und in ihm mit Recht ein Original vermutete. Die beiden unterhielten sich angeregt und sprachen dem Gerstensaft ausgiebig zu. Die gehobene Stimmung gedieh zur Ausgelassenheit und plötzlich hieb Moosbichler seinem Nachbarn die Riesenpratze auf die Schulter, dass dem beinahe das Schlüsselbein gebrochen wäre und rief: »Du bist der zünftigste Hausherr Nachbar. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Preis so zünftig sein kann. Und saffer kannst du wieder Braumeister. Prost, lieber Freund!« Die beiden Maßkrüge stießen aneinander wie die Puffer rangierender Eisenbahnwaggons. Als sich Moosbichler nachher den Schaum aus dem Bart wischte, sagte er: »Dies, wen ihm Herrn Forstverwalter verzeih, dass ich auf der Wiesen mit einem Preisen gesoffen habe und dass ich mich so gut mit ihm verstanden habe, das glaubt mir der nie.« Der Preuße horchte auf und fragte interessiert: »Du kennst einen Forstverwalter?« Der Muckel lachte und sagte: »Wär schon gut, wenn ich den nicht kennen tat. Das ist doch mein Chef. Dem hab ich doch zum Verdanken, dass ich fast auf sehr warm bin. Ohne den wär ich heute noch Holzhauer oder höchstens Rotmeister.« Der preußische Saufkumpan Moosbichlers war von Beruf Revierförster. Um aber dem guten Muckel die Unbefangenheit nicht zu nehmen, sagte er: »Was, du bist Forstaufseher? Mensch, das muss begossen werden. Ich bin nämlich auch Forstaufseher. Junge, Junge, so ein Zufall. Komme ich da aus der Berliner Gegend hierher nach München und treffe unter den 100.000 Menschen ausgerechnet mit einem Kollegen zusammen.« Diese Eröffnung bewirkte, dass sich Moosbichler um ein Haar eines Totschlags schuldig gemacht hätte. Außer Rand und Band vor Freude hieb er dem Kollegen mit aller Wucht seine ungeheuer große Hand auf den Rücken, dass der erschrockene Revierförster beinahe samt dem Stuhl in den Boden gefahren wäre. Dabei brüllte der begeisterte Muckel: »Was, du bist der Kolleg? Ja, da verreckst doch gleich. Jetzt weiß ich auch, warum du so ein gräbiger Mo bist. Du warst mir gleich schon so sympathisch. Hey, du, Kölnerin, eine frische Maß, aber geschwind, dass ich mit meinem Kollegen anstessen kann.« Die bayerisch-preußische Tischgesellschaft amüsierte sich über die beiden Forstleute, die sich ununterbrochen zutranken königlich. Der Revierförster hatte seine helle Freude an dem originellen Muckel, der sich vor Begeisterung gar nicht mehr auskannte. Es konnte bald nicht mehr verborgen bleiben, dass die zwei Kollegen allmählich anfingen, blau zu werden. Sie beteiligten sich auch an dem Gesang, der in dem brodelnden Bierzelt ab und zu angestimmt wurde. Moosbichlers Beitrag war zwar grundfalsch, aber enorm laut und löste allgemeine Heiterkeit aus. Als der Revierförster nun ein Brathendl aß, das er bei der Kellnerin bestellt hatte, beobachtete Moosbichler seinen Nachbar von der Seite und wunderte sich über dessen gepflegte Hände und über die Gewandtheit, mit der dieser Messer und Gabel handhabte. Der ehrliche Muckel machte seiner Verwunderung Luft mit den Worten: »Was, Kolleg, das muss ich vielleicht schon sagen, als Forstaufseher bist du schon ein saumäßig feiner Pinkel. Und Ozung, bist da wieder ein besserer Herr. Sind denn bei euch im Preißen die unteren Forstbeamten so gut zahlt?« Schlagfertig antwortete der Angesprochene: »Wir haben auch nicht mehr Gehalt als die bayerischen Forstbeamten. Aber weißt du, wir tragen in Preußen im Dienst nur Uniform. Und da kann man sich schon einmal einen anständigen Zivilanzug leisten, denn man trägt ihn nur selten und deswegen bleibt er viele Jahre lang wie neu.« Das war plausibel und Moosbichler war beruhigt. »Ja«, sagte er, »das habe ich schon mal gehört, dass die preußischen Forstleute Uniform tragen. Ich hab gar keine. Unten, Herrn Forstverwalter, meinem Chef, hab ich die 15 Jahre, die wollen jetzt gehen, auch noch nie in Uniform gesehen.« »Siehst du«, meinte der Revierförster, »bei euch haben viele Forstbeamte keine Uniform und bei uns haben manche keinen Zivilanzug. Andere Länder, andere Sitten.« Nach dem Essen wandte sich der preußische Forstmann an Moosbichler: »Kollege, ich muss jetzt einmal einen Cognac trinken oder einen Korn. Ich kann das viele Bier nicht vertragen. Komm, wir wollen schnell in ein nettes Lokal hier in der Nähe gehen und einen trinken. Anschließend genehmigen wir uns dann einen starken Bohnenkaffee. Du bist natürlich mein Gast.
Was? Wunderte sich Moosbichler. Du willst auf die vielen Bier einen Schnaps trinken? Mei, da wirst du aber einen sauberen Affen kriegen.
Im Gegenteil, lachte der Revierförster, da wäre ich wieder nüchtern. Wir trinken in Preußen immer Cognac zum Bier. Komm nur mit und probier's, wirst du sehen, dass du wieder ganz helle wirst.
Ihr müsst's ja sauming haben, ihr Preißen, stellte Moosbichler fest. Wenn's es zum Bier einen Schnaps trinkt's und vor dem Schnaps wieder nüchtern wird's. Aber ich geh schon mit, wenn's meinst, und stellte die ungeheuerliche Behauptung auf. Ich bin ja noch nüchtern.
Die beiden ungleichen Freunde erhoben sich also, verabschiedeten sich von ihrer Gesellschaft für eine Stunde und gingen auf sehr unsicheren Beinen zum Ausgang. Draußen atmeten sie mit Behagen die frische Nachtluft ein und wankten Arm in Arm durch das Gedränge der Budenstadt. Nach so manchem Zusammenstoß mit ebenso Nüchternen erreichten sie endlich die Grenze der Festwiese. Der Revierförster steuerte auf einen Schutzmann zu und fragte den Beamten nach einem in der Nähe liegenden netten Lokal. Als sie die Gaststätte betraten, war es 21 Uhr. Viele Plätze waren schon von angeheiterten Wiesenbesuchern besetzt und schon bald waren Moosbichler und der Revierförster wieder mitten in einer lustigen Gesellschaft. Was das Oktoberfest doch nicht alles fertig brachte. Leute, die sich vorher nie im Leben gesehen hatten, unterhielten sich und scherzten miteinander, als wären sie uralte Bekannte. Moosbichler gefiel das sehr, jedoch bekam ihm die Medizin des preußischen Kollegen gar nicht. Nach jedem Cognac wurde er blauer, und in der allgemeinen Fröhlichkeit vergaß er Gott und die Welt und die Zeit. Als er dann doch einmal auf die Uhr sah, erschrak er zu Tode und war mit einem Schlag nüchtern. Ungläubig starrte er auf das Zifferblatt, dann hielt er die Uhr an das Ohr. Sie tickte. Die Zeiger standen auf 13:30 Uhr. Kleinlaut fragte er den Revierförster, »Wie viel Uhr hast es denn du?« Der schob die Manschette zurück, sah auf das Handgelenk und sagte, 13:30 Uhr? Warum fragst du nach der Zeit, Kollege?« »Dem Glücklichen schlägt doch keine Stunde, und so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Prost!« Aber anstatt dem Zechkumpan Bescheid zu tun, stieß der Muckel erschrocken hervor, »Mein Omnibus ist weg!«
»Dein Omnibus?« fragte der Preuße. »Du bist mit einem Omnibus da? Wann ist er denn zurückgefahren?«
»Um 13:30 Uhr ist er abgefahren,« gab Moosbichler Bescheid.
»Wie weit hast du denn nach Hause?« wollte der Revierförster wissen.
»Gute 100 Kilometer.
Unser Dorf liegt an der Donau,« erklärte Moosbichler. Weil der Muckel ganz kreuzunglücklich dasaß, tröstete ihn der preußische Forstmann. »Das ist doch nicht so schlimm, Kollege. Da fährst du halt morgen mit der Bahn nach Hause und heute Nacht kommst du mit in mein Hotel. In meinem Zimmer steht eine Couch, da kannst du wunderbar ausschlafen.«
»Ah ja, das ist schon recht. Aber meine Frau, ja, was meinst du, was die für eine Angst hat, wenn ich nicht mit den anderen heimkomme? Und wie die schimpft!«
»Aber Kollege Moosbichler, du, ein Kerl wie ein Baum, wirst dich doch nicht vor deiner Frau fürchten.«
»Das zwing ich ja gar nicht. Fürchten tue ich's nicht. Aber die Angst, die wo die hat, ja, was glaubst, was die für eine Angst hat? Jesus, Jesus, ich mag gar nicht dran denken.«
»Die hat doch keine Angst, Kollege. Reg dich doch nicht so auf. Deine Frau weiß doch, dass du in München bist. Was kann dir da schon passieren? Das ist doch nicht so, als wenn du nicht vom Wald heimgekommen wärst.«
»Mei, da kennst du meine Frau schlecht. Die vergeht vor Angst. Die sieht mich sicher schon im Krankenhaus mit abgefahrenen Haxen oder im Leichenschauhaus. Unter einem schweren Verkehrsunfall tut's die bestimmt nicht.«
Wie ein Häuferl Elend saß der Muckel da, und alles gute Zureden half nichts. Da kam dem Revierförster eine Idee. »Pass auf, Kollege«, sagte er, »wir schicken deiner Frau ein Telegramm. Das hat sie dann morgen früh, das heißt heute früh. Wir telegrafieren, habe Omnibus versäumt, bin gesund, komme mit nächstem Zug. Muckel.« Auf diesen Vorschlag hin bekam der Preuße den dritten gewaltigen Schlag von Moosbichlers bayerischer Hand und erleichtert stellte der Muckel fest,
»Du bist ein Pfundskerl, Kolleg. Auf den Gedanken wär ich bei Gott nicht gekommen, dass man da telegrafieren könnt. Jammer schad, dass du ein Preis bist. Prost, lieber Freund.« Weil aber Hartering nur eine kleine Postagentur hat, die ihren Schalter erst um 8 Uhr öffnet, kam das Telegramm nicht vor 8:30 Uhr an. Frau Moosbichler aber war in ihrer Verzweiflung schon um 7 Uhr zum Forsthaus geradelt und klagte meinem Vater in heller Aufregung:
»Herr Forstverwalter, ein Unglück ist geschehen. Der Muckl ist nicht heimgekommen vom Minga vom Oktoberfest.«
Mein Vater versuchte, sie zu beruhigen und bat sie, in Ruhe zu erzählen, was denn vorgefallen sei.
»Ja, wenn ich das wisse, Herr Forstverwalter. Der Chauffeur vom Omnibus hat bis 12 Uhr auf ihm gewartet, aber weil er nicht gekommen ist, ist er ohne ihn abgefahren.«
»Deswegen brauchen Sie sich doch nicht so aufregen, Frau Moosbichler. Vielleicht hat er den Parkplatz nicht mehr gefunden und kommt heute mit dem Mittagszug. War er denn nicht mit den anderen beisammen?«
»Das ist ja gerade, Herr Forstverwalter. Zuerst war er schon mit den anderen beieinander im Bierzelt. Da hat er dann einen preußischen Forstaufseher kennengelernt, hat die Oberhoferin gesagt, die wo dabei gewesen ist. Mit dem hat er recht gesoffen und nachher sind die zwei gegangen, weil der Preiß einen Schnaps hat trinken wollen. In einer Stunde wollten sie zurück sein, aber gekommen sind sie nimmer. Wäre dir noch nichts passiert sein, mein Mann. Jesus, Maria und Josef, wäre der noch nicht überfahren worden sein. Er hat doch schon einen Sitzen gehabt, wie es gegangen sein, hat Oberhoferin gesagt.«
»Denken Sie doch nicht immer gleich ans Schlimmste, Frau Moosbichler«, tröstete mein Vater. »Ihr Mann hat mit seinem Kollegen sicher irgendwo gezecht und hat einfach die Abfahrtszeit versäumt.«
»Oder ob er leider den anderen recht hergeschlagen hat, der Muckl, und deswegen verhaftet worden ist«,
gab die Moosbichlerin zu bedenken. »Aber warum soll er den Mann denn verdroschen haben? Das ist doch ein ganz absurder Gedanke«, wandte mein Vater ein.
»No, weil der andere, der wo Muckl verschleppt hat, doch ein Preis gewesen ist«,
stellte die besorgte Frau fest. »Aber Frau Moosbichler, das ist doch kein Grund, jemanden zu schlagen, nur weil er ein Preuß ist. Einzelne Preußen können sogar sehr nette Leute sein. Nur wenn sie in Massen auftreten, können sie unangenehm sein und uns auf die Nerven fallen.«
»Meinen's? Aber wissen schon, Herr Forstverwalter, wie die Mannsbrüder sind, wenn's zu viel gesoffen haben. Da kann man nie nicht wissen, was passiert.«
»Gar nichts ist passiert, Frau Moosbichler. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihr Mann mit dem Mittagszug kommt. Sie werden sehen, dass ich recht habe.« Halbwegs getröstet machte sich die gute Frau auf den Heimweg. Aber um 10 Uhr war sie schon wieder im Forsthaus. Diesmal traf sie aber nur meine Mutter an, denn Vater war inzwischen in den Wald gegangen. Mit lachendem Gesicht zeigte sie ihr das Telegramm und sagte strahlend:
»Der Herr Forstverwalter hat doch recht gehabt. Meinem guten Bären ist nichts passiert. Mei, bin ich froh, Frau Forstverwalter, dass er gesund ist, mein Muckl. Jetzt geh ich aber gleich in die Kirche und dank der Mutter Gottes, dass ihn beschützt hat, mein Mo. Aber wenn er heimkommt, dann kann er was erleben. Mir so ein Schrecken als Jung.«
Als der Muckl auf der kleinen Station mit einem sehr schlechten Gewissen den Zug verlassen hatte, fiel ihm seine Frau lachend und weinend um den Hals. Was sie ihm aber dann auf dem Heimweg und anschließend noch einige Stunden lang zu Hause erzählt hat, kann ich nicht auf das Papier schreiben. Nur so viel sei verraten, dass der gute Muckl kein einziges Mal den Mund aufzutun brauchte, denn alles, was zu diesem Fall zu sagen war, sagte sie, die Moosbichlerin.